Danke dir, Jens, dass du uns damit hineingenommen hast und dir, Marlies und Björn. Wäre nochmal eine theologische Frage, darf man ein Loblied überhaupt abbrechen? Das ist eine interessante Frage, oder? Und da kommt auch eine Trennung dann drin vor, die uns heute noch bewegen wird. Natürlich muss man menschlich mit manchem mal aufhören, aber hoffentlich kann man sich's im Herzen, kann man da weiter mit einstimmen. Ich habe mich jetzt vorhin bei der Einladung schon geärgert über diese Glocke. Kann mir einer erzählen, warum die hier steht? Die wurde einfach letztes Mal übrig gelassen, als zum Beten eingeladen wurde. Das nervt doch, oder? Wenn hier so Sachen rumstehen, meine ich. Vielleicht nervt sogar die Glocke. Zum Gebet. Wird uns noch weiter beschäftigen, habe ich so gedacht. Ich werde sie nachher nochmal hervorholen. Zunächst möchte ich einfach mal kurz erzählen, im Moment laufen in unserem Fußballverein wieder die Planungen für die kommende Saison. Da muss sich jeder Trainer auch überlegen, macht er weiter und wie. Und irgendwann werden die Jungs dann auch älter oder auch die Mädchen. Und dann sortiert man auch mal ein bisschen die Mannschaften durch. Ja, weil man auch mit den ersten Mannschaften in der höheren Klasse spielen will. Und ich bin da gedanklich schon immer dran gewesen bei meinen. Und bisher ging es überhaupt nicht um Ergebnisse und so. Das geht es eigentlich auch noch im nächsten Jahr nicht so doll. Aber mich beschäftigt das immer wieder, wenn ich merke, Kinder entwickeln sich da einfach nicht weiter beim Fußball. Ich habe manche, die sich sehr gut entwickelt haben fußballerisch, die sehr viel weitergekommen sind im Laufe der Jahre, die im Grunde ständig Fortschritte machen. Und andere, die einfach nicht weiterkommen. Die spielen heute noch, die sind zwar ein bisschen gewachsen, aber was das Fußballverständnis angeht und das Vermögen, spielen die heute noch wie vor 2-3 Jahren. Das ist schade. Und wenn ich die dann im Training beobachte, weiß ich auch, woran es liegt. Die sind einfach unaufmerksam. Die machen schon im Training nicht richtig mit. Die Aufgaben, die dann gestellt werden, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, dass man als Trainer was sagt, wie sie das machen sollen. Das war früher mal. Heute lernt man Fußballtrainer sein ganz anders und es macht viel mehr Spaß, finde ich, nicht nur Trainer sein, sondern auch Spieler sein. So, aber wenn dann das Kind nicht selber entdecken will, worum es geht und nicht selber ständig überlegt, wie komme ich denn hier weiter, wie kann ich denn das lösen jetzt, die Situation, in der ich bin, dann kommt man auch nicht weiter. Ohne Training, in diesem Fall kein Leben. Wie sieht das eigentlich im Glauben aus? Wie trainiert man eigentlich Glauben? Das ist eine spannende Frage, finde ich. Die hat sich mir gestellt in der Predigtvorbereitung. Und dann habe ich gedacht, oha, ich habe den Dings nicht, den Knüppel, den muss ich schnell holen. Ich habe mir dann gedacht, dann nennen wir doch heute das Thema gleich mal so, weil wir ja in der Predigtreihe über das Volk Israel ständig an die gleichen Punkte kommen, jedenfalls was das Volk angeht. Und weil ich immer angefangen habe mit wenn, die Predigten, falls es jemand bemerkt hat, das war Absicht, heißt es heute, wenn Gott deinen Glauben trainiert. Das sieht nämlich so aus. Hä? Was ist denn da los? Irgendwas stimmt mit dem Format nicht, aber na gut. Gott hilft dir in Not, erstens. Und zweitens, Gott lässt dich kämpfen. Hat einer am Beamer rumgespielt? Das wäre ja fast wie im richtigen Leben. Es klappt immer nicht so, wie man will. Ja, Thomas, sehr schön, wenn du mal guckst. Vielen Dank. Wir sind heute im Kapitel 17 des zweiten Buches Mose und ich lese uns den ersten Teil einmal vor. Man kann ihn, soweit er da noch zu lesen ist, auch mitlesen. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin, weiter ihre Tage reisen, wie ihnen der Herr befahl. Und sie gelagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, geh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Frigga Thun hat schon von Wüstenzeiten gesprochen in unserem Leben. Wieder ist Israel mit der extremen Bedrohung der Wüste konfrontiert. Ich habe bewusst überschrieben, Gott hilft in der Not. Was wir gerne hätten, wäre ja, Gott hilft vor der Not. Wir wissen auch gar nicht, wie oft Gott uns schon vor der Not bewahrt hat. Das macht er ständig, behaupte ich. Aber wenn es darum geht, dass unser Glaube fest wird, dass unser Glaube trainiert wird, dann geht er mit uns oft in die Not hinein. Und ich sage das ja gerne mal, und man soll sich da auch drüber aufregen, wenn ich das sage. Das ist so gedacht. Wer ein leichtes, bequemes Leben will, sollte sich lieber nicht von Jesus führen lassen. Ja, was soll man denn bei Jesus? Ja, genau. Das ist genau die Frage, die in unserem Leben entstehen soll. Was soll ich eigentlich bei Jesus, wenn jetzt mein Leben nicht davon irgendwie immer nur schöner wird und leichter, obwohl ich ja finde, dass es das irgendwie auch wird. Aber was soll man dann bei Jesus? Dann bliebe ja eigentlich nur noch, dass man um Gottes Willen bei ihm ist. Ja, und nicht nur um meiner selbst Willen. Tja, könnte es sein, dass das in Beziehung wichtig wäre? Dass es einem irgendwann auch mal um den anderen geht, in diesem Fall auch um Gott? Dass Glaube vielleicht darin besteht, gerade Kontakt mit Gott haben zu wollen und nicht nur Hauptsache, es ebnet sich vor mir alles, wie ich es will. Und es könnte sein, dass wir da gerade in so einem wohlhabenden Land wie in Deutschland längst die Dinge vertauscht haben. Ne? Denn wenn Gott nicht spurt, kann er mir mal gestohlen bleiben. Ja, mancher Glaube gebärdet sich ja geradezu beleidigt, weil Gott nicht tut, was ich wollte. Es geht uns ja nicht immer schlecht mit Jesus. Aber der Satz, es wird dir immer gut gehen, stimmt einfach nicht. Und vor allem führt Jesus uns aus Liebe zu anderen Menschen dahin, wo es für sie und dann auch für uns eng wird. Das sollten wir nie vergessen. Jesus ist in die Not der Welt hineingekommen. Ja, wo sollten wir Christen denn wohl zu finden sein? Und nun ist Israel selbst bedroht und sofort setzt das Gemurre ein. Inzwischen, nach den ganzen Kapiteln, nach 17 Kapiteln, kennen wir es ja schon. Sie klagen Mose an und damit klagen sie Gott selbst an. Mose sagt sogar, ihr versucht den Herrn. Ihr versucht Yahweh, euren Gott, der mit Namen heißt, ich bin für dich da. Den stellt ihr auf die Probe. Den wollt ihr zwingen zu tun, was euch vorschwebt. Die Dinge nach euren Ideen zu richten und nicht so, wie er es mit euch vorhat. Und dann stellen sie diese bittere Frage, die dem Namen Gottes geradezu widerspricht. Ist der Herr unter uns oder nicht? Das ist der Zweifel, ihr Lieben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist Gott für mich da oder er ist es nicht. Und der Zweifel kann sich nicht entscheiden. Diese Art von Zweifel, nicht, dass mir mal was abhanden kommt, dass mir Dinge schleierhaft erscheinen, dass ich ins Straucheln komme, dass ich nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Nicht der Zweifel ist im Gegensatz zum Glauben, aber der Zweifel, der sich nicht entscheidet dazwischen, ist Gott für mich da oder nicht. Wir wissen ja immer, wie die Dinge zu laufen haben. Oder deswegen ist Gott ja auch immer nicht ganz so schlau, wenn das anders läuft. Oder er ist eben gar nicht da. Diese beiden Möglichkeiten gibt es ja nur. Dass ich nicht Gott sein könnte, das geht ja nicht. Ja, dass ich vielleicht doch nicht so richtig weiß, wie es zu laufen hätte. Das kann ja nicht sein. Das Volk muss sich so aufgeregt haben, dass Mose Angst hatte, dass sie ihn steinigen werden. Und Gott sagt nicht, ach, nun komm, nun richte dich mal nicht so auf, stell dich mal nicht so an, so schlimm ist es ja nun auch nicht. Nein, sondern Gott schafft, und wieder einmal ohne seinem Volk einen Vorwurf zu machen, Abhilfe. Vor aller Augen, in dem Fall als Vertreter die Ältesten, soll Mose auf den Felsen schlagen und es kommt tatsächlich Wasser heraus. Auch das kann wir in den anderen Fällen mit einem Naturphänomen zu tun haben. Es soll dort in der Wüste tatsächlich Felsen geben, die Wasser enthalten. Das können wir uns als Nicht-Wüstenmenschen natürlich gar nicht vorstellen. Aber da sollte es tatsächlich so sein, wenn man die erste Schicht durchschlägt, kommt mal Wasser raus. Nur, das waren hier Millionen von Menschen. Und Mose musste ausgerechnet wissen, welcher Felsen es denn nun gerade wieder ist. Man merkt also, das Wunder wird davon nicht kleiner, nur weil Gott sich vielleicht an dieser Stelle seiner Schöpfung bedient. Er muss nicht immer die Verhältnisse außer Kraft setzen, auch wenn er es öfter mal tut. Umso trauriger ist es, dass unser menschliches Herz doch diesen Zweifel so tief in sich trägt, dass Gott für uns da ist. Das ist doch nicht zu fassen. Man müsste doch glatt mal sagen, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Geht's noch hier? Ich weiß, wenn du mal sagst, geht's noch? Ja, das gibt's doch nicht. Aber man müsste ja am nächsten Satz sagen, das gibt's doch nicht. Man kann doch nicht so blöd sein wie ich, bei allem, was du erlebt hast, jetzt noch wieder daran zu zweifeln, dass Gott für dich da ist. Aber wir kriegen's hin. Wir kriegen's hin. Und Gott kommt nicht ins Schleudern offensichtlich. Der ist jetzt nicht direkt überrascht. So wirkt das hier nicht. Es wirkt ja geradezu so, als ob er sie an diese Stelle mal wieder geführt hat, damit das hier deutlich wird. Alle anderen Zwischenstationen werden nicht berichtet, aber diese hätte man doch auch wegfallen lassen können. Mit Wasser war doch schon mal und so. Mit Murren war auch schon mal. So. Hätte man doch auch. Nein. Gott schenkt uns einen Blick in unser Herz. Und dann wird durch seine Hilfe die Wüste zu einem fruchtbaren Ort. Gott hilft in der Not. Das ist ein Teil seines Trainingsprogramms für uns. Wir kommen an den Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, ihr Lieben. Und Gott ist nicht überrascht, auch wenn wir es sind. Und weil wir Menschen es so schwer lernen, lässt Gott es dann noch deutlicher werden. Als zweites nämlich, Gott lässt dich kämpfen. Da kam Amalek. Amalek ist ein Enkel von Esau. Esau ist der Bruder von Jakob, der mal Israel in Israel umbenannt wurde von Gott, also von dem das Volk Israel abstammt und seinen Namen hat. Kommt also ein Verwandter vorbei. Es ist ja manchmal so mit der Verwandtschaft. Das sind manchmal die Schlimmsten. Esau wollte schon damals nichts von Gott wissen, so richtig. Und seinen Enkel mit seiner Bevölkerung wehrt sich jetzt gegen Gottes Volk. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Dieses Kämpfen ist vermutlich ein Ausdruck, nicht so sehr, die machten da einen Frontalangriff, sondern die schnitten immer die Nachhut des Volkszuges ab. Zack, da waren ja die, die nicht so schnell konnten, die waren ja hinten. Die Schwachen, die ermüdet waren, und die schnitten sie ab und machten Kleinholz aus ihnen. Wir erfahren nicht warum, ob die sich bereichern wollten, vermutlich. Steht auch nicht, dass sie ein Problem mit Israel hatten, was sie jetzt endlich mal ausbügeln wollten oder so, aber sie griffen einfach an. Am Ende des Textes, wir werden es gleich lesen, wird dann deutlich, sie haben sich hier mit Gott angelegt und das bekommt niemandem gut. Über kurz oder lang. Da sprach Mose zu Josua, erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Ja, nimm den Kampf also jetzt offen an, dass mit diesem hinterlistigen Rumgemetzel da, das lassen wir jetzt mal. Ran jetzt. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, mit dem Stab in der Hand, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schäfe. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Josua sollte nämlich Moses Nachfolger werden und taucht hier zum ersten Mal richtig auf. Denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach, die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Erst wurde das Gottvertrauen Israels trainiert durch das Fehlen von notwendigen Lebensmitteln. Nun werden sie angegriffen. Diese Salami-Taktik, immer den Rest abschneiden, hat viele Parallelen mit dem Vorgehen des Feindes Gottes in unserer Welt bis heute. Wir werden dort angegriffen, wo wir unsere Schwachstellen haben, ihr Lieben. Es kann sein, dass jeder sie woanders hat. Manche werden sich vielleicht untereinander sehr gut verstehen damit, andere vielleicht nicht. Wie kann man denn da im Glauben Schwierigkeiten haben? Das geht doch gar nicht. Es wird immer danach gesucht, wo unser Glaube in Frage zu stellen ist. Es wird immer versucht, uns zu Handlungen zu bewegen, die das Leben kaputt machen und uns das Leben schwer machen und anderen. Genau da, wo wir auch zu bekommen sind. Nicht, wo nichts zu machen ist. Mose nimmt den Stab mit, wie schon vorher er mit dem Stab auf den Felsen geschlagen hat. Der Stab ist das Zeichen dafür, dass Gott für sein Volk da ist und dass Gott alles in der Hand hat und dass Gott hilft. Das ist keine magische Funktion, die der Stab da ausfüllt. Es ist ein Zeichen. Gott hat das Volk aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei. Und Mose geht mit dem Stab auf einen Hügel, wo er die Übersicht hat. Josua soll kämpfen. Beides ist hier dran. Mose sagt nicht, ich erledige das mal. Das gab es auch zu einem anderen Zeitpunkt, als es noch ganz am Anfang war. Ich habe das, als ich Jesus kennenlernte, auch so erlebt. Da liefen die Dinge wie von alleine. Jedes Mal, wenn ich gebetet habe, hat Gott das gemacht, worum ich gebeten hatte. Ich habe das immer so ausgedrückt gerne. Und wenn ich gebeten hätte, es möchte bitte in 2 Metern ein Stein liegen, von der und der Größe, dann hätte Gott das gemacht. So war das für mich. Ich könnte Sachen erzählen von verlorenen Portemonnaies und so weiter, von verlorenen Schlüsseln, die plötzlich wiedergefunden wurden, aber erst nachdem ich gebetet hatte und so, wo Gott mir eindeutig einen Wink mit dem Stahlbetonträger gegeben hat. Und irgendwann hörte das auf. Und ich dachte, was ist denn nun los? Hast dich doch geirrt? Ist doch komisch, dass wir sofort an diese Fragen kommen. Nein, das Training hatte eine andere Stufe erreicht. Und hier soll jetzt gekämpft werden. In 2 Art und Weisen. Das eine ist die menschliche Ebene. Josua, geh in den Kampf. Zück dein Schwert. Das war damals, zur Zeit des Alten Testaments, die Art und Weise, wie Gott mit uns Menschen umgegangen ist. Auf der menschlichen Ebene. Mit den Möglichkeiten, die er hatte, um zu zeigen, was wir Menschen aus uns machen, wenn wir Gott nicht vertrauen. Ich behaupte, dass die Erscheinung, mit denen wir solche Probleme haben im Alten Testament, am Ende, man kann da viel drüber reden und muss das auch mal, wir haben auch schon mal 2 Bibelgespräche drüber gehabt und so weiter, am Ende kommt es aber auf die Formel, Gott zeigt unter menschlichen Bedingungen, wie furchtbar es ist, Gott zu misstrauen. Das ist die eine Ebene. Auf der menschlichen Ebene wird gekämpft. Und die andere Ebene ist, Mose geht auf den Berg. Und der Kampf geht in diesem Fall gegen das Volk der Amalekiter. Das sieht ja heute für uns anders aus, seit Jesus für die Schuld der Welt gestorben ist. Und deutlich wird, Gott wollte schon immer alle und er hat jetzt seinen Umgang mit uns Menschen geändert. Verstehen offensichtlich viele nicht, aber der Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament ist gerade, dass Gott weitere Schritte gegangen ist. Und das, was er immer schon versprochen hat, schon ganz am Anfang, erfüllt. Aber es sah mitunter anders aus. Und jetzt wird deutlich, wenn sich jemand mit Gott anlegt als Mensch, dann hat er sich vergriffen. Und dann geht das daneben. Wir kommen mit diesen Sätzen schlecht zurecht, dass Gott dieses Volk jetzt immer bekämpfen wird. Aber es hat damit zu tun, dass es sich an Gottes Volk vergriffen hat und uns Deutschen. Müsste spätestens jetzt klar werden, dass wir es auch mal mit Gott so uns angelegt haben. Und dass uns das als Volk nicht bekommen kann, auf diesem Weg weiterzugehen. Heute kämpft Gott um Menschen. Unser Kampf ist um Menschen. Die Liebe Gottes soll in die Welt. Damals waren die Möglichkeiten so, wie sie waren. Heute, seit Jesus alle Schuld der Welt getragen hat, ist der Weg ein ganz anderer, nämlich der Weg der Vergebung. Der Weg, dass wir das Böse aushalten, was uns Menschen tun und sie trotzdem noch lieben, trotzdem noch für sie da sind. Auch das ist ein Kampf und auch das wird bekämpft. Und wir sollten diesen Kampf annehmen. Gott lässt dich kämpfen. Und zwar den guten Kampf des Glaubens, so drückt der Apostel Paulus das mal aus. Es geht darum, nicht gegen Menschen zu sein, sondern für sie. Unter allen Umständen und egal, wie sie uns begegnen. Gottes Liebe zu glauben für jeden Menschen. So wird gekämpft. Und ihnen weiterzugeben, dass Jesus auch für sie gestorben und auferstanden ist. Es ist ein Kampf. Jeder, der schon mal probiert hat, Menschen für Jesus zu gewinnen, weiß, was für ein Kampf das sein kann. Das kann so mühsam sein. Und wie oft haben wir es schon vergeblich versucht? Obwohl wir nicht mal wissen, ob es vergeblich war. Aber es ist der Kampf auf der menschlichen Ebene. Da sieht es vielleicht so aus. Und es ist ein Kampf im Vertrauen auf Gott, unsere Lebenslagen durchzustehen. Wenn doch alles anders läuft, als wir wollten. Wenn es doch naheliegender erscheint, jetzt auf eigene Faust weiter zu marschieren und deswegen kräftig zu geben mal dem Typen. Ja, man muss doch auch mal sich wehren. Typische menschliche Reaktion. Man stellte sich vor, Jesus hätte das gemacht. Nur mal ein bisschen. Nur mal mit den Augen ein bisschen zwinkern. Nein, hat er nicht gemacht. Ist interessant. Wir wenden dann unser Herz von Menschen ab. Das ist so naheliegend oftmals. Die haben es ja auch nicht verdient. Tja, was haben wir denn verdient? Wenn Gott danach je gefragt hätte, was wir Menschen verdient haben. Ja, aber ich habe doch was geleistet in meinem Leben und ich bin doch auch eigentlich ganz ordentlich. Kommt immer darauf an, mit wem du dich vergleichst. Ich sage das ja gerne immer mal wieder. Vergleich dich mal mit Jesus, dann weißt du, wie du als Mensch eigentlich wärst, wenn du in Ordnung wärst. Und alles, was da fehlt, fehlt. Und es gleicht dir keiner aus. Und du kannst Gott nicht sagen, aber guck doch an meine Umstände und meine Situation und wie das alles war und du hast doch sicher Verständnis und so. Ja, ich habe absolut Verständnis, sagt Gott. Ich habe verstanden, dass du lieber Gott sein wolltest und nicht mich Gott sein lassen wolltest. Das habe ich sehr wohl verstanden. Und ich kann jetzt nichts daran ändern, dass du dein Leben verwirkt hast. Und dann hat er seinen Sohn dafür hineingeworfen. Wir gehen ins Fitnessstudio, um unseren Körper zu trainieren. Also ich nicht, aber es gibt andere Methoden. Weil man die Muskeln bewegen muss, wenn sie stärker werden müssen. Ja, und Gott trainiert unseren Glauben, indem er uns in Lagen kommen lässt, die wir eigentlich nicht schaffen. Wo uns die Liebe einfach fehlt zu den Menschen. Wo man nicht ehrlich sein kann, wenn man nicht jetzt mal wirklich Schwierigkeiten haben will. Und gerade das ist der Kampf. Und der gute Kampf des Glaubens lässt dann Gott Gott sein und kann sagen, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das schaffst. Dass ich Gottes Gebote einhalte, um nicht auf einen falschen Weg zu kommen. Dass ich die Liebe für diesen Menschen glaube, obwohl der so komisch ist oder sogar schlecht zu mir. Dass ich meinem Ehepartner treu bleibe und mich umso mehr für unsere Ehe einsetze, wenn ich merke, dass ihm was fehlt. Dass ich meinen Wert nicht davon abhängig mache, was ich leisten kann und was ich auf dem Bankkonto habe oder wie die anderen mich finden. Sondern dass ich auf Jesus gucke. Das ist der Kampf, ihr Lieben. Unser Leben und gerade auch andere Menschen, besonders unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Ehepartner, unsere Freunde, sind Gottes Trainingsmethoden für unseren Glauben. Aber wie soll man denn den Kampf gewinnen? Wir haben doch diese unerschütterliche Liebe gar nicht. Wir können doch nicht unbegrenzt Schmerz aushalten. Wir wissen doch oft gar nicht, was richtig oder falsch ist zu machen und welche Konsequenzen das alles hat. Genau. Josua soll mit der Hand kämpfen. Mose geht auf den Berg und hat nur noch den Stab Gottes. Das Zeichen dafür, dass Gott da ist, und das hebt er hoch. Und solange er den Arm oben hat, gewinnt das Volk den Kampf auf der menschlichen Ebene. Da muss man sich mal so krass angucken, wie es ist. Solange er den Stock oben hat, gewinnt das Volk den Kampf auf der menschlichen Ebene. Und als die Hände anfangen, müde zu werden und zu sinken, verliert das Volk den Kampf auf der menschlichen Ebene. Das hatte nichts mehr damit zu tun, dass das Volk so gut bewaffnet war. War es nämlich gar nicht. War auf keinen Kampf eingestellt. Das hatte nichts damit zu tun, dass die alle so mutig waren und dass die auch richtig da kämpfen konnten. Die hatten alle ihr Fitnessstudio mit da unterwegs und so und waren alle voll im Saft. Nichts da. Es hatte offensichtlich überhaupt nichts damit zu tun, was da passiert auf der menschlichen Ebene. Der Kampf wurde gewonnen im Vertrauen auf Gott. Und jetzt kann man sich fragen, wie drücken wir das eigentlich heute aus? Meiner Ansicht nach hat Paulus darauf eine Antwort gegeben, wenn er an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Oh, da ist das wieder vom Hände aufheben. Ob das wohl eine Anspielung ist, ich vermute es fast. Aber in jedem Fall wäre Gebet doch der Ausdruck des Gottvertrauens. Was denn noch mehr? Natürlich, dass ich in den Kampf gehe auch. Dass ich mich überhaupt entgegenstelle der Macht, die das Leben kaputt machen will. Ja, aber wie soll denn das gehen? Gewonnen wird der Kampf im Gebet, ihr Lieben, ihr Geliebten. Mose hält den Stock hoch, der zeigt, dass Gott alles in der Hand hat. Dass Gott das Volk zu seinem Eigentum gemacht hat. Dass Gott versprochen hat, es ins gute Land zu bringen. Der wird es hier nicht schiefgehen lassen. An unseren Möglichkeiten liegt das nicht. Und seine Helfer unterstützen ihn dabei, weil er das nicht schafft, die ganze Zeit das hochzuhalten. Und dann sind sie da zu dritt und der Rest kämpft. Ob wir Gottes Liebe wahrnehmen und sie für andere Menschen glauben. Ob wir mit anderen Menschen umgehen, wie Gott es will und nicht in unserer Gemeinheit und Gleichgültigkeit, die uns oft so zu Gesichte steht. Das hängt alles davon ab, wie wir im Kontakt mit Gott sind, ihr Lieben. Jeder von uns persönlich und auch als Gemeinschaft. Dieser Bericht spricht eine so deutliche Sprache, dass es schon fast erschreckend ist. Denn wir haben uns doch damit abgemüht, das auf der menschlichen Ebene zu regeln, oder? Ich brauche doch heute nicht beten, ich habe heute nicht so viel Zeit. Mal Gott hinhören, ach, ich höre immer nichts und an sich weiß ich ja auch schon, was zu tun ist.
Und ach, es kann doch auch nicht um die Menge des Gebets gehen. Und Gott kann auch nicht davon abhängen, wie viel ich gebetet habe. Alles irgendwie richtig und alles irgendwie falsch. Spricht eine ganz andere Sprache. Ein Freiburger Theologe hat geschrieben, die großen Schlachten für unseren Herrn werden auf den kleinen Kriegsschauplätzen geschlagen. Auf den Knien zum Beispiel. Im Kämmerlein. Auf dem Weg zum Bruder, der gegen mich gesündigt hat und dem ich die Hand zur Versöhnung entgegenstrecke. In der Beichte, bei der ich mich vor einem Seelsorger restlos bloßstelle. Auf dem Spaziergang, auf dem ich meinem Kind sage, vergib mir bitte, ich habe dich gestern zu Unrecht gestraft. Im Brief, den ich an den Arbeitskreis schreibe, in dem steht, dass ich neulich nicht die Wahrheit gesagt habe, als ich meine Darstellung so gebogen habe, bis ich scheinbar recht hatte. Im Kleinen, ihr Lieben, und wozu soll man die Kraft für das alles nehmen? Schuld zu bekennen, Menschen offen zu legen, dass man ein krummer Hund ist oder eine krumme Hündin. Aus dem Kontakt mit Gott und nirgendwo anders. Ich hatte neulich im Bibelgespräch schon mal erzählt, wenn es ums Gebet geht, etwas, was schon 100 Jahre her ist, aber was mich bis heute bewegt, weil ich es mal in der Biografie gelesen habe über Hudson Taylor, ist der Gründer von OMF, Overseas Mission Fellowship, auch als überseeische Missionsgemeinschaft bekannt. Mit dieser Gesellschaft ist Birgit Glad auf dem Missionsfeld. Der hat mal bei Null angefangen um 1900, hatte irgendwann mal zu seinen Lebzeiten noch Gott um 1000 Missionare gebeten, was dann auch geschehen ist. Heute sind es wohl mehr, ich weiß nicht genau. Und er hatte einen Grundsatz, wir bitten nie Menschen um etwas, um Geld, immer Gott. Und der wird uns versorgen. Und diesen Grundsatz hatte er aus Erfahrungen, also aus die er mit der Bibel gemacht hat, abgeleitet. Er hat zum Beispiel selber als im christlichen Elternhaus aufgewachsener junger Mann Probleme damit gehabt, die christlichen Lebensweisen immer nur so wahren zu müssen, die äußeren Formen, und selbst eigentlich die innere Überzeugung dafür gar nicht zu tragen. Hat Spott und Hohn auf seiner Arbeitsstelle in einer Bank ausgehalten und hatte irgendwie irgendwann keine Freude mehr daran, so weiterzumachen. War traurig, obwohl er eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch war. Vor allem seine 13-jährige Schwester zog er ins Vertrauen. Die nahm sich dann vor, täglich dreimal für ihren Bruder zu beten, bis er durch eine klare Bekehrung Frieden mit Gott fände. Und das hat sie nur ihrem Tagebuch anvertraut. Und dann erzählt Hudson Taylor von einem Tag in seinem Leben. Seine Mutter war irgendwo in den Ferien, 120 Kilometer weg. Am Nachmittag eines freien Tages, er war zu Hause, suchte er in der Bibliothek seines Vaters irgendein Buch, was vielleicht interessant sein könnte, und fand da nichts Interessantes, stieß dann auf so ein Packen von Traktaten und wollte bewusst nichts Christliches lesen. Ja, damit hatte er ja irgendwie, wollte er damit ja abschließen. Und hatte sich vorgenommen, na gut, hier ist jetzt was interessant aussieht, okay, ich lese die schöne Geschichte, die am Anfang immer kommt, und wenn dann irgendwas von Jesus kommt und so, dann lege ich es wieder außer Hand. Machte sich gemütlich, fing an zu lesen. Seine Mutter, 120 Kilometer entfernt, hatte beim Mittag einen tiefen Schmerz empfunden, dass ihr Sohn Jesus noch nicht kennt. Stand vom Mittagstisch aus, verabschiedete sich von ihren Mitgästen dort und ging für einige Stunden in ihr Zimmer und schloss ab und betete für ihren Sohn. So lange, bis der sich Jesus anvertraut hat. Vorher wollte sie den Raum nicht verlassen. Irgendwann fing sie an, Gott dafür zu danken, dass er ihr Gebet erhört hat. Zur selben Zeit passiert, 120 Kilometer entfernt, Folgendes. Hudson Taylor kann doch nicht aufhören zu lesen. Und liest etwas davon, dass Jesus die Rettung vollendet hat, alles getan hat. Und das beschäftigt ihn ja, was hätte ich da noch zu tun, wenn Jesus am Kreuz wirklich schon alles geschafft hat? Dann müsste ich es ja nur noch annehmen und darin leben. Ja, was hält mich denn davon ab? Dann mache ich's. Und vertraute sich Jesus Christus an. Ich habe das jetzt ziemlich abgekürzt. Man kann es hier gerne nachlesen, kann man gerne ausleihen oder sich bei Monika kaufen. Und während seine Mutter in der Ferne in ihrem Zimmer Gott lobte, dankte er Gott dafür, dass er jetzt doch endlich entdecken konnte, dass Jesus sein Herr ist und mit ihm leben kann. Erst nach einigen Tagen erzählte er seiner Schwester davon. Seine Mutter war noch 2 Wochen im Urlaub. Und dann begegneten sie sich zu Hause wieder. Als die Mutter nach Hause kam, sagte er ihr: Mama, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ja, ich weiß, mein Sohn. Was? Hast du doch nicht dicht gehalten? Seine Schwester sollte doch niemandem was verraten. Nein, nein, sagt seine Mutter, das hat mir kein Mensch verraten. Dann hat sie ihm erzählt, wie das vorging. Und sagte dann: Du würdest es doch sicher auch eigenartig finden, wenn ich nicht an die Macht des Gebets glaubte, oder? Und dann schnappte er sich irgendwann ein Tagebuch, weil er meinte, das sei seins, was da rumlag, und blätterte drin und fand einen Eintrag und merkte, den hat seine Schwester geschrieben, dass sie nämlich 3-mal am Tag für ihn beten wollte, seitdem sie das geschrieben hatte. Und dann merkte er, dass offensichtlich hier die Schlacht im Gebet gewonnen wurde. Nun geht's nicht immer so, ihr Lieben. Auch wenn ich bei meinem Vater jetzt eine ähnliche Geschichte erzählen könnte, weil ich das Jahre später einfach irgendwann mal für mich so auf dem Herzen hatte. Aber bei vielen Menschen bin ich persönlich immer noch am Beten und es passiert nichts. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Gott zutrauen, dass er alles im Griff hat. Dass wir mitmachen sollen und auf der menschlichen Ebene kämpfen. Jawohl. Ja, es erzählt zum Beispiel in der letzten Gebetsmail von Open Doors, von der Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert, dass in China zwar viele Christen nicht mehr verfolgt werden, aber die muslimisch Aufgewachsenen doch noch. So, und dann wurde einer vorgeladen auf die Polizeistation und er und seine Frau, die standen Ängste aus, sie haben kleine Kinder und dann musste er dahin und sie beteten vorher, knieten nieder und beteten. Und als wir beteten, schreibt er hier, kam mir in den Sinn Matthäus 10, Vers 19. Wozu gesagt wird, wenn sie euch nun darüber antworten werden, dann wird euch der Heilige Geist schon sagen, was ihr sagen sollt. Und dann wusste er, dass der Heilige Geist ihm die richtigen Worte schenken würde. Und dann geht er da ins Polizeibüro und denkt nun, jetzt gibt's hier Folter und sowas. Und dann sagt der Beamte, nehmen Sie Platz. Ich hörte, dass Sie Christ geworden sind. Ist das richtig? Ja, Jesus hat mein Leben verändert. Früher hasste ich die Han-Chinesen, heute liebe ich sie. Was denken Sie über unsere Regierung? Bevor ich Christ wurde, mochte ich sie nicht und dachte, die chinesische Regierung sei nur dazu da, um uns auszunehmen. Aber jetzt achte ich sie, weil uns die Bibel lehrt, die Obrigkeit anzuerkennen. Er war selbst überrascht von dem, was er sagte. Und dann erzählte er dem Beamten noch von Jesus und ermutigte ihn auch, Jesus nachzufolgen. Und der fuhr ihn dann nach Hause. Als er zu Hause ankommt, im Wohnzimmer, sieht er seine Frau auf den Knien beten. Und dann ruft er ihr zu: Gott ist treu, mir geht es gut. Wir brauchen keine Erlebnisse, aber ich finde doch, dass wir sowas mal hören können, um zu entdecken, Gott handelt. Und jeder von uns könnte, ich erzähle das ja manchmal, solche Geschichtchen, erzählen, wie Gott auf Gebet reagiert hat. Natürlich kann man das immer auch anders erklären, ihr Lieben. Meine Schwester hat mir das vor vielen Jahren mal gesagt. Auch weißt du, das kann ich dir alles psychologisch erklären. Da habe ich gesagt, ja, meinst du, dass ich nicht selber oft auf die Idee komme? Aber ich will dir mal sagen, wenn du das nicht einmal, auch nicht 10-mal, auch nicht 100-mal, sondern 1000-mal erlebst, dann weißt du irgendwann, wer dahinter steckt. Wisst ihr? Und das Volk hat rumgemurrt, weil sie vergessen haben, was Gott getan hat. Weil sie nach ihrem Gefühl gegangen sind und dachten, das fühlt sich schlecht an, ich sehe nichts von Gottes Hilfe, also kommt da nichts. Und Mose hat gesagt, Gott hat alles in der Hand, Gott ist für uns da und das Vertrauen drücke ich ihm aus, egal was jetzt passiert. Darum geht's. Wir müssen uns nicht wundern, Jesus hat das ja schon mit seinen Jüngern so erlebt, dass wir im Gebet müde werden. Ja, die Gebetsveranstaltungen sind ja, deswegen nervt er die Glocke vielleicht auch, sind ja die in allen Gemeinden nahezu die schlechtest besuchten Veranstaltungen. Man muss auch nicht in einer Gebetsversammlung beten. Das muss man nicht. Keiner zwingt einen. Wobei ich sagen muss, also wenn da meine Geschwister zusammen sind, es hilft mir nicht nur, sondern dann möchte ich auch manche Dinge mit ihm besprechen, dann können wir uns auch gemeinsam freuen. Ich muss ja gar nicht laut reden. Es geht da auch um keine Formulierung, ihr Lieben, dass das sich schön anhört. Ja, also bitteschön, seit wann reagiert Gott auf... Hat Mose hier irgendein Wort gesagt? Nein. Der hat nur Gott sein Vertrauen ausgedrückt. Da reicht auch ein Herr, du weißt. Manchmal sage ich Gott nur das. Herr, du weißt doch. Aber es könnte sein, dass auch leider nicht nur die Gebetsveranstaltungen, die am schlechtesten besuchten sind, sondern auch die Gebetszeiten in unserem Alltag die kürzesten. Es könnte sein. Und es geht nicht um Länge. Es geht um den ständigen Kontakt mit Gott, ihr Lieben. Aber Martin Luther hat das mal so ausgedrückt. Wenn ich viel zu tun habe an einem Tag, dann muss ich nicht wenig beten, sondern viel. Und ich habe entdeckt, ihr Lieben, dass ich auch für unsere Gemeinschaft seit Jahren zu wenig gebetet habe. Das kann man sagen, ach, nun mach dich nicht wieder so fertig und so, kann man alles sagen, man selber weiß es. Ich kann Stunden im Gebet verbringen und habe einige Zeit darauf verzichtet, das zu tun. Und ich erlebe das, wenn ich es nicht tue, dann geht mir nicht nur die Liebe Gottes abhanden, sondern dann habe ich für vieles auch nicht mehr den richtigen Blick. Dann rege ich mich auf, dann werde ich nervös und so weiter und so fort. Wenn du das bei dir entdeckst, können wir hier beide gemeinsam lernen, dann bete doch mal wieder. Dann räume es dir ein. Und man tut nur das, was man sich einbaut. Und was man regelmäßig macht, findet auch nur, wo man sich einfach mal nicht mehr, keine Diskussion mehr erlaubt, sondern einfach etwas festsetzt. Deswegen haben die Juden, die ersten Christen, die Gebetszeiten der Juden übernommen, fünfmal am Tag. Einfach übernommen. Und wir können im Neuen Testament lesen, was in den Gebetszeiten dann passierte von Gott. Schon spannend. Deswegen lade ich euch ein, lasst uns Beter werden. Ich bitte Gott schon lange darum, dass ich ein Beter werde. Und der Kampf ist immens. Und ich habe jetzt entdeckt, ich habe zu viel auf der menschlichen Ebene gekämpft und zu wenig auf dem Hügel mit der Übersicht. Ich möchte es ändern. Vielleicht machst du mit. Wenn Gott deinen Glauben trainiert, zeigt er dir in Schwierigkeiten, wer Gott ist. Lässt er dich kämpfen mit der sichtbaren und im Gebet mit der unsichtbaren Welt. Gott hat immer offene Augen und Ohren für dich. Amen. Wir sind mal eine Minute einfach still und jeder verbringt sie, wie er möchte.